Wer bin ich, Gott, dass du zu mir gesagt hast, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wer bin ich, dass du meine Füße auf weiten Raum stellen wolltest? Wer bin ich, Gott, dass dich mein Schmerz interessieren würde? Wer bin ich, wenn ich zum Bäcker gehe, zu einer Beerdigung, wenn ich im Straßencafé sitze oder in einem kleinen Club um 10 Uhr? Wer bin ich, dass ich davongekommen bin? Wer bin ich, fragt sich auch ein junger Mann, nennen wir ihn Jonathan, der sich bei einem Unfall das Rückenmark verletzte und seither gelähmt ist. Wer bin ich, fragt er seine Freunde, dass jener Wanderprediger, der auch ein Heiler sein soll, sich für mich Zeit nehmen würde. Es scheint die Mühe nicht zu lohnen, Jonathan dort extra hinzubringen. Aber es ist ja nicht nur das. Es ist auch schwer, sich noch einmal gegen das Aufglimmen der Hoffnung zu wehren. Es ist ja nicht so, als ob Jonathan nicht schon bei einem Dutzend Ärzten gewesen wäre. Immer mit diesem Brennen in der Seele, vielleicht kann man ja doch noch was machen. Und dann wieder in dieses bekümmerte Gesicht des Arztes sehen, wie er leise den Kopf schüttelt. Wieder die Frustration bei den Freunden, denen Jonathan weiß, sie wollen es sich nicht anmerken lassen, denen seine Hilflosigkeit langsam anfängt, auf die Nerven zu gehen. Dass sie ihn überhaupt noch besuchen kommen. In den ersten Tagen nach dem Unfall, da waren sie alle da, hatten ihm bedauert Hilfe angeboten, wenn ich irgendwas für dich tun kann. Und jetzt hatte man sich an ihn gewöhnt. Er war halt der Gelähmte. Er war halt der, der es kompliziert macht. Er war der, bei dem man sich nicht ganz sicher war, ob er nicht letztlich doch auch irgendwo ein Stück weit selbst schuld dran gewesen war. Jetzt wieder unter die Leute gehen, sich wieder den Blicken aussetzen, wieder die politisch korrekten Begrüßungen ertragen und das Mitleid. Und das alles nur, um dann wieder enttäuscht zu werden und um hinterher den Freunden noch dankbar sein zu müssen, weil sie sich ja Mühe gegeben haben. Es sind nur ein paar hundert Meter bis zu dem Haus, in dem Jesus predigt. Es scheint, als müsse er einen unendlichen Raum durchqueren. Wir gehen da jetzt hin, befinden die Freunde. Und Jonathan protestiert nur schwach, nicht einmal dazu fühlt er sich noch in der Lage. Sie platzieren die Sanitätertrage neben seiner Couch und wuchten ihn gemeinsam mit allen Kräften herauf. Zu viert packen sie die Trage an und dann geht es los. Manchmal braucht es eben richtige Schlepper, um dahin zu kommen, wo man will. Schon von Weitem sehen sie das Haus und die Menschenmenge davor. Jonathan singt schon wieder sein bisschen Mut, das er mühsam zusammengekratzt hatte. Da kommen sie nie durch. Viel zu voll. Fast kommt es ihm so vor, als würde die Menge, als sie ihn sieht, noch ein bisschen näher zusammenrücken. Als wollten sie sagen, der soll bloß nicht auf sein Gutmenschentum setzen und meinen, er könnte sich hier einfach reindrängeln. Erst sind die dran, die hier schon länger warten. Er kann sich ja hinten anstellen, wenn er will. will. Der nützt hier sowieso keinem was. So kommt es Jonathan vor. Da sind Menschen, die sich Jesus besonders nahe fühlen wollen und gleichzeitig die Räume eng machen. Es könnte doch nicht so schwer sein, einen sicheren Korridor zu bilden. Er hat es gleich gewusst. Es ist zwecklos. Doch wie er noch so vor sich hin denkt, wird auf einmal seine Trage mit einem scharfen Ruck nach oben gehoben. Er blickt erschrocken auf, wo er zwei Freunde auf seinem Dach sieht, wie sie mit Seilen an der Trage ziehen. Und er spürt, wie die anderen beiden von unten stemmen und schieben. Wer bin ich, dass ich noch eine Hoffnung haben und noch glauben könnte? Wer bin ich, dass ich mir einbilde, alle Menschen guten Willens können sich tatsächlich vereinen und die Welt verändern, wenn die Zyniker doch immer das letzte Wort zu haben scheinen? Wer bin ich, dass ich die Frage nach Gott stelle, seiner Anwesenheit, seiner Hilfe, seinen Schutz? Wer bin ich, wenn sie mich morgen auf der Arbeit danach fragen? Wer bin ich, dass ich mir noch einbilde, Gott könnte eine Antwort geben? Etwas seltsam ist es schon, als Jesu Stimme erst dumpf durch das Lehmdach klingt und dann aber die ersten Bröckchen nach unten durchfallen und man ihn deutlich hört und wie er dann abrupt stoppt und nach oben schaut. Die Freunde lassen Jonathan aus seiner Tragbahre vorsichtig herab. Ihm ist extrem mulmig. Nicht nur, dass sein Bett etwas schaukelt und er Angst hat abzustürzen, sondern vor allem, weil ihn alle anstarren. Beinahe ist nicht genug Platz dort, wo er langsam herabgleitet. Aber jetzt rücken die Menschen doch etwas beiseite, als sie sehen, dass Jesus ihn freundlich anblickt. Jonathan ist unten angekommen, ein bisschen raue Landung, aber es ist schon okay. Die Stimmung ist irgendwie seltsam, aber Jesus und Jonathan schauen sich einen Moment lang nur in die Augen. Dann blickt Jesus nach oben, wo die vier Männer an dem Loch stehen, das sie in das Dach gegraben haben. Er wendet sich wieder den Gelehrten zu und sagt: Dir sind deine Sünden vergeben. Jonathan spürt die Unruhe, die im Raum entsteht, sich bis nach draußen fortpflanzt. Aber für ihn sind in diesem Moment alle Fragen erledigt. Er hat keine Ahnung, woher Jesus wusste, was er fühlte, nur dass er den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Da waren ja tatsächlich nicht nur sein Bett und seine Couch, sondern auch der Zweifel am Leben, seine Unlust und seine Grantigkeit den Mitmenschen gegenüber, seine bohrende Frage, ob es nicht doch seine eigene Schuld war oder gar eine Strafe Gottes. All dies fällt in dem Moment ab, als Jesus ihm die Vergebung zuspricht. Von der anschließenden Diskussion bekommt er gar nicht so viel mit. Er merkt nur, wie sich Stimmen erheben, wie ein Rumoren laut wird, wie die Schriftgelehrten, die er oft von weitem gesehen hat, den Diskursraum besetzen. Er merkt, wie Jesus sie kurz gern beiseite und die Sache mit ihnen durchdiskutieren würde. Aber das geht ja nicht. Es ist viel zu voll und es stehen da auch krasse Vorwürfe. Gotteslästerung. Also fängt Jesus an, öffentlich zu diskutieren. Jonathan kriegt das nicht so richtig mit, aber er findet es gut, dass Jesus öffentlich Stellung nimmt und nicht abbiegelt, noch später verweist. gern wieder nach Hause, wenn er kann. Jonathan kann. Und diesmal lassen ihn die Leute durch. Er sieht das Entsetzen, die Scham, die Fassungslosigkeit auf ihren Gesichtern. Er gehört wieder dazu, wieder zum Innenraum. Und er ist sich gar nicht mal so sicher, ob er das eigentlich will. Sich das in Ruhe zu überlegen, das ist fast so gut, wie wieder laufen zu können. Liebe Gemeinde, im Zentrum unserer Geschichte stehen Gesten der Güte. Vier Menschen, die sich mit ihrem Freund aufmachen und ihm Raum verschaffen. Raum zum Atmen, zum Dasein, Raum zur Heilung. Gesten der Güte, der Sohn Gottes, der sich den Gelenken zuwendet und weiß, was dieser braucht, über das Wünschen und Verstehen hinaus. Ich würde gerne sagen, dass Gesten der Güte im Zentrum unserer Religion stehen. Und nicht danach fragen, wie es bei anderen steht, dass die das für sich klären. Denn das gibt es ja oft genug. Christen, die die Räume eng machen, die Luft zum Atmen nehmen und nichts davon spüren lassen, dass sie zu denen gehören, deren Füße auf weiten Raum gestellt wurden. In den nächsten Tagen und Wochen werden wir darüber diskutieren, welche Räume wir einnehmen, wem wir bei uns Raum geben, wen wir aus unseren Sozialräumen draußen halten. Diese Diskussionen sind notwendig und müssen geführt werden. Wofür ihr auch dann immer seid und was euch das Richtige erscheint, stellt euch die Gesten der Güte vor Augen. Vier Menschen, die einen Gelähmten schleppen. Den Sohn, der sich dem Ausgegrenzten zuwendet. Und dann diskutiert und handelt. Nach bestem Gewissen. Und stellt eure Zeit in Gottes Hände. Who am I? Wer bin ich? Ich wüsste, was zu tun wäre. Wer bin ich, der ich in diesen Tagen nicht mehr bin als Gras in einem Hagelsturm? Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von dem, der sich selbst in die dunkelste